Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Andreas, Jackson Hole. Ist das ein Hole-in-One für die Märkte, in dem Paul alles jetzt nach vorne treibt, oder wird da nichts passieren?
Es wird zumindest spannend sein. Ja, jetzt gucken ja alle ganz aufmerksam auf das sogenannte Wording. Also wie wird sich denn Paul da äußern? Welche Formulierung wird er wählen? Welche Worte werden ausgetauscht und neu definiert? Beziehungsweise die Zinspolitik wird neu definiert und die Parameter. Das ist zumindest die Erwartung, die momentan im Markt vorhanden ist. Ja, und da ist natürlich auch eine Menge Überraschungspotenzial, sowohl nach unten als auch nach oben. Wobei nach oben, ich bin gespannt, wie es so weitergehen soll. Ich gucke ja sowieso fast jeden Tag fassungslos auf die US-Indizes, was da passiert. Deutschland kommt ja nicht so richtig aus dem Knick mit dem DAX. Der hängt ja irgendwie so zwischen 13.1, 13.2 fest. Aber in den USA scheint ja das Sky the Limit zu sein. Also bleibt spannend. Was denkst du denn?
Ja, man kann eine Münze werfen. Ne? Ich dachte, während wir aufzeichnen, hätten wir vielleicht schon mal so ein paar Sachen, aber wohin der Markt dann geht, dass sich Paul schon mal geäußert hat, aber leider nicht. Deswegen, klar, kann man nur spekulieren, ob sie ja eine neue Definition für das Wort Inflation wählen. Besser nicht eine neue Definition, aber besser einen neuen Weg, wie sie ihre Inflation festlegen. Ob sie jetzt nicht mehr sagen, genau 2.0 oder 2,0, sondern Mittelwert nehmen, was ja bedeuten würde, sie könnten weiterhin schön Geld in den Markt pumpen und die Zinsen unten lassen. Darauf wird ja spekuliert. Aber wenn ich, wie du schon sagst, wenn ich so auf manch einen Kurs gucke, dann ist eigentlich schon zu viel Geld im Markt da. Ne? Wer braucht denn noch Geld? Aber jedenfalls nicht, um irgendwie am Aktienmarkt zu spekulieren, außer beim DAX, der schläft. Aber ja, Apple-Rekordhoch, Tesla-Rekordhoch. Jetzt kommen die anderen langsam hinterher, weil man, glaube ich, das ist auch gut, ne? Jetzt hat Facebook und Alphabet, sprich Google, auch gestern neue Allzeithochs erreicht, weil wahrscheinlich die Leute sagen, okay, bei Apple und Tesla ist schon so viel drin, jetzt pumpen wir die anderen hoch, ohne irgendwie große Nachricht, außer dass es im Cloud Computing bei Salesforce läuft. Also, ja, ich weiß nicht, wo die Leute ihren Enthusiasmus hernehmen und ja, aber wird ja auch so ein bisschen noch angefeuert. Ich habe gestern gesehen, Jefferies hat zum Beispiel Tesla Kursziel auf 2.500 US-Dollar hochgelegt. Ich meine, gut, wenn sowas dann noch Nahrung bekommt und wenn die da hinsteigen, dann ist Tesla irgendwann mehr wert als alle börsennotierten Autobauer zusammen. In dem Bereich sind wir da schon dann angekommen. Und wenn man sich schon darüber totgelacht hat, dass sie mehr wert sind als VW, Daimler und BMW, ja, dann zusammen so viel wert wie alle anderen. Ja, ich weiß nicht, ob die Märkte noch ein bisschen Geld brauchen. Ich glaube, da ist viel zu viel drin und woanders fehlt. Aber ja, man kann nur sagen, ist es aberwitzig, aber sich gegen den Markt zu stellen, hat noch nie was genutzt. Ne? Also nee. Wer die Aktien hat, der darf sie laufen lassen. Und jetzt schmusen USA und China in puncto, zumindest muss man ja sagen, in puncto Handelsstreit auch noch miteinander. Das ist vielleicht auch für mich ein bisschen zu viel Harmonie auf einmal.
Na gut, ich würde eher die Beziehung zwischen China und den USA, was den Handelskonflikt angeht, so ein bisschen wie eine SM-Beziehung ansehen. Also hier scheint so mal der eine den masochistischen Pakt einzunehmen und mal der andere. Also momentan ist man zumindest jetzt mal wieder dabei, dass man sozusagen eine kleine Verschnaufspause einnimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich China aus der Position heraus schon vor dem Wahlkampf noch die eine oder andere Position einfach mal klarstellen wird. Wir haben ja auch in der letzten Woche mitbekommen, dann hieß es, die Handelsgespräche ruhen, man spricht nicht miteinander, angeblich sind die USA nicht zufrieden mit den Agrarprodukten, die von China abgenommen werden. Dann hieß es, man ist doch zufrieden mit der Abnahmemenge von China und man spricht doch wieder miteinander. Also irgendwie geht es hier immer hin und her und der Markt hat sich zumindest erstmal daran gewöhnt, oder die Marktteilnehmer, muss man ja besser sagen, der Markt an sich, dem ist ja Schnuppi, der macht nur das, was die Marktteilnehmer machen. Und von daher, ich glaube aber schon, dass China ist eigentlich ganz clever auch vorgegangen. Die haben hier einen ganz guten Timing-Aspekt, weil sie einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente auf ihrer Seite haben, und zwar Zeit. Währenddessen ja die USA immer, oder generell die westlichen Industrienationen, immer von Wahlperiode zu Wahlperiode springen, also 4 Jahre. Da denken die Chinesen hier in Generationen, und zwar in den nächsten 3 Generationen. Das heißt also, denen ist es eigentlich vollkommen egal, egal momentan, die haben ihre Position gefestigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann, wenn gerade schön der Wahlkampf hoch hergeht, so Ende September, Anfang Oktober, dass man hier einfach nochmal die ein oder andere Kanonade abschießt und vielleicht nochmal so ein bisschen ins Nest reinpiekt, weil ja sozusagen der neue oder der eine Präsidentanwärter Biden ja sehen muss, dass er sozusagen irgendwie auch außenpolitisch mal zeigen muss, wie er sich denn positioniert, als auch natürlich Trump sehen muss, dass er hier seine Position auch weiter wahrt. Also ich glaube, ich würde diesen Konflikt insgesamt noch nicht ganz abschreiben, könnte mir vorstellen, dass wir durchaus nochmal in den kommenden Wochen die ein oder andere, na, sagen wir mal vorsichtig, Überraschung sehen werden. Oder was denkst du?
Die eine oder andere Spitze? Ja, die gibt es ja auch schon. Es gibt ja nicht nur den Handelsstreit. Man kann sich ja auch im Pazifik ein bisschen kloppen. Ne? Da ist der Tonfall zwischen USA und China ja dann doch schon wieder ein bisschen härter geworden. Es ist, ja, irgendwie nicht mehr alles irgendwie eigentlich nachvollziehbar. Also, es gibt Störfeuer, die gab es schon immer. Aber wir haben eine Corona-Pandemie, wo die Fallzahlen mal wieder ja, ich sag mal jetzt 2-3 Tage vielleicht mal wieder stagnieren, aber insgesamt doch eher hat man den Eindruck, dass alles noch weiter ein bisschen anzieht und ja, und mittlerweile ziehen die Märkte auch einfach nur noch an. Ich habe keine Erklärung mehr dafür, außer dass man vielleicht sagen kann, dass wir langsam in den Bereich kommen, den letzten beißen die Hunde irgendwie. Wer jetzt noch richtig auf die Großen aufsteigt, dem kann es natürlich passieren, dass er bei der ersten großen richtigen Korrektur wieder mit dabei ist. Und ich glaube, die wird auch bei den Tech-Werten kommen, ob sie jetzt durch einen Handelsstreit ausgelöst wird. Aber meistens kommt ja von irgendwo was, was man eigentlich im ersten Moment gar nicht für so gehaltvoll oder belangvoll hält, dass es eine Korrektur auslösen kann, aber auf einmal schießt dann alles mal kurz nach unten. Ich meine, bei diesen abenteuerlichen Zahlen hier denke ich, dass es auch gesund wäre, wenn die Märkte mal ein bisschen zurückkommen. Aber wir wissen ja auch, dass jetzt viele neue Leute in den Markt kommen und alles. Ich habe zum Beispiel jetzt bei Mahlzeit habe ich gehabt, wo ich möchte mich ja nicht lustig machen, aber da war Tesla jetzt mal dann, glaube ich, Mittwoch oder Dienstag über 1% im Minus und da fragten viele, was ist da los? Ist vorbei mit Tesla? Nur weil eine Aktie, die jetzt, weiß ich nicht, 500-600% gemacht hat, mal 1% zurückkommt, war direkt die Frage, hey, was ist da los? Und ich glaube, dass da irgendwann tatsächlich nochmal was Richtiges los sein wird. Ich weiß es aber allerdings nicht wann. Aber ja, wir haben es schon angesprochen eigentlich, ne? Die Rekorde an der Wall Street, die purzeln, wenn man auf den S&P 500 guckt und wenn man auf die Nasdaq gucken, dann ziehen die auf neue Allzeithochs. Nur unser Freund DAX, der will nicht. Ist das eigentlich ein Zeichen, dass hier alle noch ein bisschen normal denken oder eigentlich für dich verwunderlich, warum man nicht einfach die Party mitfeiert?
Ich glaube, hier ist natürlich ganz klar das Symptom des billigen Notenbankgeldes auch zu sehen. Also in den USA, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach die Situation klarer. Das heißt, alles, was die US-Fed macht, ist direkt zuortbar in den US-Aktienmarkt. Das heißt also, dass hier wirklich Dow, S&P 500 und natürlich jetzt die Nasdaq hier überproportional profitieren. Und man darf auch nicht vergessen, so ein US-Investor, also wirklich ein institutioneller Investor, der will sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen kleinen Futzlichkeiten auseinandersetzen und mit irgendwie 10, 20 Unternehmen, die er analysieren muss, sondern der guckt eben auf die großen Technologiewerte. Wenn die laufen, geht der da mit rein. Das heißt, eine Apple, eine Amazon, eine Tesla, das sind alles Unternehmen, die sind super bequem, weil er eben weiß, selbst wenn er da jetzt dann nochmal eine Korrektur kommen würde und er dann vielleicht auf die Position hinten liegen würde, dann ist er ja mit 90% der anderen Marktteilnehmer sozusagen in Sippenhaft und wenn jeder würde sagen, ja, kann ich verstehen, dass die zurückgekommen oder dass da Verluste gemacht worden sind, weil ich hatte die ja auch im Depot. Und das ist so ein bisschen dieses Phänomen eben auch aus diesem Spruch, die Hosse nährt die Hosse, das, was man immer wieder sieht, aber hier ist eben auch wirklich Vorsicht geboten, weil irgendwann nimmt halt einer die Chips vom Tisch, das heißt, dann werden eben auch mal Aktienpositionen in den Markt gegeben und man tritt an die Seitenlinie und das kann dann eben zum Beispiel, was wir bei dem ersten Punkt gesagt haben, bei dem US-Notenbanker-Treffen schon passieren, wenn hier das ein oder andere Wörtchen sich ändert und man vielleicht dann doch so ein bisschen vorsichtiger ist. Momentan wird einfach sehr, sehr viel auf die Zukunft projiziert. Man guckt also und sagt, ja, in den USA sind die Coronavirus-Zahlen bzw. die Infektionszahlen oder die PCR-Testzahlen, wie auch immer, am Ansteigen. Das kommt natürlich auch daher, weil man ja momentan testet, wie irre. Und das ist dann natürlich so ein Stück weit, wo man dann sagt, okay, wenn das mal vorbei ist, dann läuft ja wieder alles gut. Dann wird es der Konjunktur noch besser gehen. Wobei ich mich natürlich auch frage, die Niveaus, die wir momentan haben, die nehmen eigentlich schon eine sehr, sehr starke Konjunkturentwicklung für die nächsten 5 bis 10 Jahre vorweg. Also hier muss man schon weit, weit in die Zukunft gucken. In Deutschland sieht die Situation ein bisschen anders aus. Hier haben wir ja sehr, sehr, also wir haben da stagnierende Zahlen auf sehr niedrigem Niveau, wenn man es so will, also von der zweiten Welle, da sind wir noch ein bisschen entfernt, da muss noch einiges tun, um wirklich signifikant da was zu sehen, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Insgesamt ist es aber so, dass die Wirtschaft hier sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist und das kann man nicht verhehlen, auch wenn die Zahlen, die wir momentan gesehen haben, die Konjunkturzahlen, die sich leicht erholen, ist es wirklich auf einem sehr tiefen Niveau. Und was hier natürlich ist, um auch wieder auf die Notenbankpolitik der EZB zurückzugehen, wir haben natürlich ein Problem, dass wir hier nicht so eine starke Fokussierung auf Deutschland haben, sondern eben auf den EU-Raum. Und hier ist natürlich Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, viele Länder vertreten. Und das heißt, für Investoren ist die Situation insgesamt heterogener. Das heißt, wenn so ein großer institutioneller Investor auf Europa schaut, dann sieht er logischerweise Europa insgesamt und nicht jedes einzelne Land. Das heißt, er sagt natürlich, ja klar, Deutschland ist die Lokomotive in Europa gewesen bisher, wird es wahrscheinlich auch hoffentlich wieder sein, zumindest wirtschaftlich. Und klar würde er da gerne draufsetzen, bloß es ist wesentlich schwieriger rauszufutzeln, welche Unternehmen, welche Branchen sie wirklich von eben einem günstigen Notenbankkurs der EZB profitieren können, welche Konjunktur sich hier wesentlich schneller erholt. Und Deutschland ist eben sehr exportlastig, das heißt, wenn es in China nicht läuft, wenn es in den USA nicht läuft, dann läuft es auch in der deutschen Wirtschaft sehr, sehr schleppend. Und wir haben halt momentan das Problem, dass eben, wie gesagt, die Lokomotive Europas eher momentan, sagen wir mal, auf Abstellgleis steht, beziehungsweise an dem roten Signal. Und wenn die dann erst wieder losfährt, und da hoffen ja momentan auch viele drauf, dann kann da auch wieder ordentlich Dampf reinkommen. Aber wir sind so momentan eher noch in der Situation, dass, wie gesagt, die vielen Marktteilnehmer einfach sagen, Mensch, DAX mit 13.200 Punkten, das sind ungefähr 4-5% unter Allzeithochniveau. In der momentanen konjunkturellen Situation und mit den Ausblicken vor allen Dingen, möchte ich nicht in mein Depot haben. Das kann man dahingehend vielleicht zumindest erstmal verstehen. Und du weißt ja auch in den letzten Ausgaben, ich bin nach wie vor so ein bisschen noch, na, eher bearish, aber nicht mehr ganz so krass. Aber ich glaube schon, dass die nächsten 4-5 Wochen nicht unterschätzt werden sollten. Ich glaube wirklich, dass hier nochmal Nachrichten kommen können und gerade auch von der Front der KMUs, die dann auch, also kleine und mittelständische Unternehmen, die dann natürlich auch Auswirkungen auf die größeren Unternehmen haben. Hier gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die wirklich am Existenzlimit momentan stehen und nur eigentlich aufgrund der Tatsache, dass das Insolvenzrecht oder Insolvenzgesetz momentan, wenn man so, wie ich so formuliere es mal, nicht juristisch korrekt ausgesetzt worden ist, sondern hier sozusagen bis Ende des Jahres jetzt erstmal keine Pflicht zur Insolvenzanmeldung besteht. Deswegen ist hier sozusagen, sind viele Unternehmen, die einfach nur so vor sich hin brödeln können. Und das muss natürlich auch gesehen werden. Also wir haben eine Situation in Deutschland, die sind aus meiner Sicht heraus, ist die nach wie vor prekär und schwierig zu handeln. Und ich glaube, dass man hier wirklich erst wieder dann die Startfahne 2021 heben kann, wenn man dann eben wirklich sagen kann, ja, jetzt hat sich aufgebessert.
Ja, während du geredet hast, hat Paul losgelegt, ne?
Ja, also, wir haben es abgesprochen. Ja.
Die erste Reaktion ist, der Dollar wird schwächer, der DAX weitet seine Verluste aus und ja, hier kommen immer so ein paar Schnipsel rein, die ich gerade hier immer so ein bisschen mitbekomme und Fed strebt Inflation von durchschnittlich 2% im Zeitverlauf an, wäre eigentlich gut, ist ja das, was man angenommen hat. Maximalbeschäftigung ist ein breites und umfassendes Ziel, dann Inflationsziel wird voraussichtlich für einige Zeit etwas übertroffen werden. Niedrigzinsen können Herausforderungen mit sich bringen, ist nicht wahr? Und Finanzstabilität könnte das Erreichen von Zielen behindern und die Strategie soll alle 5 Jahre überprüft werden. Also ich glaube, Paul liefert nicht ganz das, was sich der Markt erhofft hat, aber so ein Mittelweg und das ist dann ja dann eher eine leichte Enttäuschung. Und wenn der DAX ein bisschen weiter nach unten geht und der Euro stärker wird, dann heißt das auf jeden Fall, dass hier nicht das Gewünschte geliefert wird. Vielleicht sehen wir ja jetzt hier schon so ein bisschen wieder den Auslöser. Mal gucken, wie sich die US-Werte dann daran orientieren. Aber auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin tatsächlich ein bisschen nicht ratlos, aber auch nicht planlos. Aber irgendwie ist es trotzdem so ein kleines Überraschungsei. Natürlich könnte da überall noch was kommen, aber jetzt habe ich auch schon wieder gelesen, ich glaube, BioNTech hat neue Dosen jetzt Richtung Fosum, Richtung China verkauft. Und ja, ich glaube natürlich, Ruhe kehrt erst wieder ein, wenn wir einen Impfstoff haben. Bis dahin tatsächlich kann es in die eine oder andere Richtung gehen, dass die Mittelständischen und alles, dass die Großen noch in Bedrängnis bringen. Kann sein, finde ich nicht, glaube ich, nicht ganz so sehr, weil ich glaube, da werden dann zumindest bei denen, wo es sich lohnt, wird zugeschlagen. Auch Fielmann zum Beispiel hat ja heute gesagt, sie kaufen in Märkten, wo sie noch nicht tätig sind, kaufen sie dazu. Also kann man auch schon sehen, dass die, die sich im Grunde genommen leisten können, ja aus der Pandemie quasi so ihre Vorteile ziehen. Deswegen glaube ich, dass aussichtsreiche kleine und mittelständische Unternehmen vielleicht dann doch eher geschluckt werden, anstatt dass sie wirklich die riesengroßen Probleme verursachen. Ja, und jetzt lese ich hier noch Alkoholverkaufseinschränkung in Hamburg. Oh, das ist ja dann nicht schlimm für dich, ne?
Nee.
Am kommenden Wochenende. Also das wird auch, und darüber können starken Arbeitsmarkt ohne Inflationsausbruch haben. Also, Paul liefert nicht so richtig und wir gucken jetzt erstmal auf die Fragen der Zuschauer und gucken mal, ob was er in der Zeit noch sagt und gucken vielleicht am Ende des Podcasts nochmal drauf. Teil 2. Meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten bei Come On. Die erste Frage, die reinkam, Salesforce, das war nicht die erste, aber eine von vielen, die wir rausgesucht haben. Salesforce, Aktie nach Zahlen explodiert, noch nachspringen.
Also wenn ich mir angucke, dass sie 26% jetzt in den letzten beiden Tagen zugelegt haben, denke ich mal, dass man hier durchaus mal den einen oder anderen schwächeren Tag abwarten kann. Das Unternehmen ist ja auch kein kleines Unternehmen, das ist ja wirklich ein Dickschiff in der Branche. Und wenn man auch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reinguckt, ich glaube einfach, dass hier viele wirklich heftigst überrascht worden sind. Klar, sonst würde die Aktie nicht so hoch anspringen. Man hatte nämlich vorher die Prognosen gesenkt und konnte die jetzt sozusagen die eigentlichen Prognosen erfüllen beziehungsweise leicht übererfüllen. Und das hat eben dafür gesorgt, dass hier der ein oder andere Shortseller wahrscheinlich doch massiv eben auf den falschen Fuß erwischt worden ist. Und man darf nicht vergessen, dass die Salesforce ja jetzt auch in den Dow Jones reinkommt. Ja, der Dow Jones, da werden wir ja nochmal drüber reden, der wird nämlich technisch oder technolastischer, also nicht jetzt von der Techno-Musik, sondern mehr Technologietitel rein, ExxonMobil raus, Salesforce rein und das gibt dann sozusagen nochmal einen zusätzlichen Kicker, wo sozusagen vielleicht auch welche, die darauf eben spekuliert haben, dass eben viele schon vorher genau diese Umschichtung oder beziehungsweise Gewichtung vorgenommen haben, jetzt nochmal falsch auf falschen Fuß erwischt worden sind. Ich glaube, dass wir danach einfach dann noch eine Beruhigung haben. Aus meiner Sicht heraus, ich würde hier noch warten. Ich würde wirklich einen Rücksetzer abwarten und nicht jetzt noch hinterher springen. Markus, sollte man denn jetzt bei den Nähe-Aktien hinterher springen? Die Zahlen haben ja durchaus überzeugt, oder? Geht die Rallye deiner Meinung nach noch weiter?
Ja, denke schon. Aber ich würde jetzt auch nicht sofort hinterher springen, auch ein bisschen abwarten. Heute ist die Aktie, glaube ich, wieder, oder leichte Minus ist wieder unter, wenn man also auf Tradegate handeln möchte, unter 2 Euro gefallen. Aber die Zahlen haben eigentlich das so ein bisschen angedeutet, was man so schon vermutet hatte. Das hört sich auch irgendwie doof an, ne? Angedeutet, was man vermutet hatte. Moment, die Zahlen haben das bestätigt, was man vorher vermutet hatte. So rum kommt's. Wir hatten große Aufträge, zum Beispiel den von Nikola Corporation, muss man jetzt sagen, nicht mehr Nikola Motors, wo man das größte Wasserstofftankstellennetz der Welt erstellen will. Deswegen muss man sagen, haben die Zahlen unterm Strich gepasst. Die Auftragsbücher sind nach wie vor pickepacke voll. Es werden natürlich noch ein paar reinkommen. Und ja, so hat das alles gepasst. Bei Nell war man das ja schon lange, sag ich mal, nicht mehr gewohnt. Da waren die Zahlen in den letzten beiden Malen eher so eine leichte Enttäuschung, weil man eben auch da so nicht den großen Fortschritt gesehen hat. Und dann hat man sich immer das versucht, über entweder ein volles Auftragsbuch schön zu reden oder eine leichte Umsatzsteigerung. Diesmal ist aber alles so ein bisschen gut angezogen, natürlich immer noch rote Zahlen, aber trotzdem. Also man muss sagen, ist nicht schlecht. Heute dann noch direkt so die nächste ganz gute Nachricht für Nel, die aber jetzt natürlich nach dem gestrigen Anstieg ein bisschen untergeht, zusammen mit dem schwedischen Stahlhändler SSAB und Vattenfall und noch einem Unternehmen wurde quasi das erste emissionsfreie Stahlwerk oder eine Basisanlage, um emissionsfreien Stahl zu produzieren, in Betrieb genommen. Der Elektrolyseur bei dem Projekt kommt auch von Neil. Also auch hier hat man beim Prestigeprojekt einen Fuß in der Tür. Alles super. Und also ich denke, auf lange Sicht sehr aussichtsreich, aber wie du auch sagst, das Gleiche wie für Salesforce. Nicht jede Aktie jetzt sofort hinterherlaufen, mal einen gepflegten Rücksetzer abwarten und dann kann man da sich die Aktie ruhig wieder auf die Watchlist nehmen. Delivery Hero, seit der DAX-Aufnahme? Das war so der einzig positive Tag, den die Aktie bislang im Leitindex erlebt hat. Heute die endgültigen Zahlen. Verlust hat sich verdoppelt. Umsatz 94% angezogen, aber dass der Verlust sich verdoppelt, hatte keiner so recht auf der Agenda. Ist das für dich ein Grund zur Sorge?
Na, ich denke, Grund zur Sorge nicht, aber wenn man hier nochmal ein bisschen zurückguckt und eine Zeitreise antritt, 20 Jahre zurück in die Zeiten des neuen Marktes, da gab es wirklich Unternehmen, die ein 1:1-Verhältnis bei Verlust und Umsatz hatten, also die dann damals noch, ich glaube in D-Mark war das, für jede Mark, die man sozusagen als Umsatz verzeichnen konnte, eine D-Mark auch als Verlust verzeichnet hat. Hier sieht es ein bisschen anders aus, dieses Verhältnis jetzt 1:3, das heißt, man gibt 1 Euro für 3 Euro Umsatz aus und der liegt ja momentan, auch du hast schon gesagt, 94% höher jetzt im ersten Halbjahr auf 1,13 Milliarden und man will ja bis zum Jahresende den Umsatz dann auf 2,6 bis 2,8 Milliarden anheben, das unter anderem durch Zukäufe, die man jetzt von anderen Unternehmen getätigt hat. Witzig ist bei dem Unternehmen, ist zwar ein deutsches Unternehmen und auch im DAX jetzt neuerdings gelistet, du hast gesagt, aber Geschäftsschwerpunkt liegt im Nahen Osten, Asien und Afrika, also auch mal ganz interessant. Man hat nämlich das deutsche Kerngeschäft vor einiger Zeit an einen niederländischen Konkurrenten verkauft und ist jetzt sozusagen eigentlich nur noch in den dann vermeintlichen, ja, interessanten Märkten für Delivery Hero unterwegs. Also ich denke, Grund zur Sorge auf jeden Fall nicht. Es ist mal eine ganz andere Sichtweise, wenn man sich mal so ein großes deutsches Unternehmen im Leitindex ansieht, mal halt was anderes. Obwohl, wenn man damals bei ThyssenKrupp geguckt hat, da waren ja auch ähnliche Verhältnisse, um es mal salopp zu formulieren. Aber Delivery Hero, Grund zur Sorge sehe ich zumindest nicht. Ist ein interessantes Unternehmen, immer noch voll im Expansionsdrang drin und von daher denke ich, sollte man jetzt erstmal nochmal gucken, wie sich vielleicht das ganze Jahr bei dem Unternehmen darstellt. Ja, Linde, da tut sich ja auch einiges. Allianzen hier, du hast ja schon gesagt, bei Neil, jetzt auch neue Fantasie durch europäische Wasserstoffallianz für Linde?
Ja, auf jeden Fall. Also die sind jetzt dieser Allianz für sauberen grünen Wasserstoff beigetreten. Also es ist ja klar, überall öffnen sich die Fördertöpfe und wenn man dann in so einer Allianz ist, dann kommt man da vielleicht auch ein bisschen schneller dran. Ist ja auch so ein bisschen ähnlich, dass es dann auch eher an solche Allianzen so Prestigeprojekte gibt, die wir jetzt eben auch besprochen haben. Bei Neil Hybrid heißt das Projekt, hinten allerdings mit T. Und Ähnliches werden wir dann auch irgendwie bei Linde sehen. Also Linde ist ja gut positioniert im Markt überhaupt. Jetzt noch mit einer gehörigen Portion Wasserstofffantasie dazu, eine ITM Power, an der Linde ja beteiligt ist. Die dürfen sich mitfreuen. Also ich denke, das ist so ein rundum gutes Paket. Und es ist für viele Anleger, die jetzt Wasserstoff spielen möchten, aber eben noch das Risiko scheuen bei den Aktien, die so die üblichen Verdächtigen sind. Du hast gleich nochmal eine Ballet Power, dann Enel haben wir schon gesagt, PowerCell, ITM Power, da gibt's ja Ceres noch und wer alles ja nicht Power hat, aber alle haben ja eins gemeinsam, sie sind nicht profitabel und wer das umgehen möchte und trotzdem Wasserstofffantasie haben möchte, für den ist Linde vielleicht ein Wert, den man sich mal auf die Liste setzen sollte, auf die Watchlist. Apple, die Frage jetzt natürlich, über 2 Billionen Dollar Marktwert. Wie könnte es nach dem Split weitergehen? Das interessiert viele.
Ja, also hier hat ja der Split auch bereits im Vorfeld der Ankündigung beziehungsweise dann zum Zeitpunkt der Ankündigung für viel Wirbel gesorgt. Die Aktien dann nachher nochmal exorbitant angestiegen. Und ich glaube auch, dass wir so Ähnliches sehen wie jetzt am Anfang bei der Salesforce. Hier ist unheimlich viel Fantasie drin. Und nicht nur der Wirbel hat bei den Aktionären für einige Unruhe oder beziehungsweise dann eben für viele Fragezeichen und Ausrufezeichen bei den anderen gesorgt, sondern eben auch bei dem Indexbetreiber, weil nämlich dadurch, dass die Apple-Aktien gesplittet werden, hat auf einmal der Dow Jones Index ein Problem bekommen, weil der nämlich kursgewichtet ist. Das bedeutet, im Gegensatz zu, ist ein preisgewichtet, also ja, kursgewichtet, genau. Das bedeutet, dass wenn die Aktien sich sozusagen vierteln durch den Split, dass dann rein theoretisch auch die Gewichtung von Apple sich dann viertelt im Index. Und das hat natürlich dann zu, was heißt theoretisch, das wird passieren und deswegen hat man da einige Umstellungen noch vorgenommen. Das kann natürlich auch dafür jetzt sorgen, dass erstmal zumindest die Gewichtungen bei Indexfonds, die den Dow Jones nachbilden, es sind aber nicht so viele, ich will das gleich mal vorweg schicken, dass da natürlich dann ein bisschen Verkaufsdruck in Richtung Apple-Aktien kommen kann. Jetzt wird es also interessant, sind sozusagen jetzt die ganzen Apple-Jünger, die froh sind, dass die Aktien jetzt günstiger sind nach dem Split und dann kaufen, sind die in der Überzahl oder sind eben die Indexfonds, die dann entsprechend die Positionen neu anpassen müssen von Apple in Dow Jones Index, sind die in der Überzahl. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es aber noch wesentlich spannender, wenn ich mir dieses Unternehmen ansehe, wie wirklich aufs operative Geschäft zu gucken. Wir haben ja im ersten Teil schon mal gesagt, hier ist auch so ein bisschen so ein Effekt drin, so eine Art Autodynamik, die eben dafür sorgt, viele Investoren gehen eben in große Werte. Werte. Apple ist eben eines der, also das größte US-Unternehmen überhaupt, zumindest börsengelistet. Und ich sehe hier wirklich auch ja einige Überhitzungserscheinungen momentan. Von daher denke ich, also bei Apple würde ich, ja, wir, eigentlich haben wir heute eine Sendung, wir warten ja eigentlich nur oder stehen an Seitenlinie, aber leider ist es momentan so. Auch bei Apple würde ich jetzt nicht sagen, Halali, unbedingt kaufen die Aktie, sondern ich würde ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde mir die nächsten Quartalzahlen ansehen. Und ich erinnere auch hier nochmal zurück, der Oktober war immer so ein Monat, wo dann auch zum Beispiel in den vergangenen Jahren immer gerne mal auch eine Korrektur eingetreten ist, als nämlich dann die Zahlen fürs dritte Quartal vorgelegt worden sind und die dann nicht so gut waren.
Ja, und der DAX ist mittlerweile im Plus. Der Dow Jones liegt vorbörslich 0,5% im Plus. Also scheint Powell dann doch mit seinem niedrigen Inflationsziel wohl den Nerv getroffen zu haben. Und man spekuliert darauf, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben und dass er auch weiterhin schön mit einer Geldspritze am Rand steht. Das schwächt natürlich ein bisschen den Dollar. Deswegen haben wir auch einen Euro auf dem neuen Tageshoch und auch der Goldpreis zieht an. Das also die Reaktionen, jetzt die ersten Reaktionen auf Powell. Kaufen wir uns schnell noch einen Goldschein, ne? kommen wir mal zu Teil 3. Da geht es um die Aktien, die bei Onvista im Fokus stehen und die auch bei der Comdirect von vielen Anlegern gesucht werden. Teil 3. Welche Aktien werden bei der Comdirect am meisten gehandelt? Wir fangen an mit BMW. Da gab es zuletzt eine Kaufempfehlung. Wird die Aktie tatsächlich bei euch stark gekauft jetzt?
Ja, also hier sind wirklich Schnäppchenjäger unterwegs und das hat sicherlich auch mit den rosigeren Annahmen vieler Analysten und auch Heraufstufungen zu tun, die in den letzten Tagen erfolgt ist. Und das war ja vorher auch schon zu sehen, dass immer wieder auch, natürlich klar, Tesla war immer ganz stark gehandelt, aber auch Volkswagen sich so ein bisschen in die Top 10 reingeschlichen hat. Aber jetzt ist halt BMW eben hier wirklich stark aufgeholt und es war eben ganz klar ersichtlich, dass die Aktien eben stark gesucht sind. Bei euch Xiaomi stärker gesucht. Was steckt denn dahinter?
Da haben alle auf die Zahlen gewartet. Auch ich habe drauf gewartet und ja, die kamen und kamen nicht. Man konnte auf der Internetseite nicht rausfinden, ganz genau, wann sie kommen. Jetzt sind sie heute dann tatsächlich rausgekommen und sie werden mit zweistelligen Kursplus gefeiert. Sie sind auch ganz gut, also da muss man nicht drum rumreden. Es gibt noch ein paar begleitende Nachrichten, die jetzt bei Xiaomi die Aktie auch noch weiter nach oben treiben. Die ist ja schon in den letzten Tagen quasi explodiert. Und dann kommt es hinzu, dass hier noch bei Xpeng oder wie man es ausspricht, Xpeng beteiligt sind. Autobauer, der jetzt ja auch an die Nasdaq geht und der hat den Emissionspreis nochmal hochgehoben. Also von daher ist auch eine gute Nachricht fürs Unternehmen. Dann die Produkte werden immer beliebter, heimsen Preise ein, werden loben von Verbraucherexperten, werden die gelobt. Also das neue Handy soll super sein. Also bei Xiaomi muss man sagen, ich glaube, das ist so einer der Hype-Werte, die gerade jetzt unter den chinesischen Aktien gespielt werden. Wenn man eine Alibaba, Tencent oder wie sie alle heißen anguckt, dann sind die ja schon recht teuer. Und dann kommt dann so eine Xiaomi, ich will immer X sagen, Xi, aber es wird mit Xiaomi, kommt dann um die Ecke und kostet 2,50 Euro. Das dann natürlich dann immer optisch ansprechend und von daher haben viele darauf gewartet, dass die Zahlen kommen. Jetzt sind sie da, sie wurden von allen Analystenseiten auch unseren Experten gelobt und die Aktie liegt 10,53% jetzt nach vorne. Also auch hier gilt, sie kommt auch wieder ein gutes Stück zurück. Wenn man aus der Fahnenstange raus ist, kann man durchaus mal auf die Aktie gucken. Dann habe ich mit, weiß ich nicht, gemischten Gefühlen gelesen, BlackBerry macht wieder ein Handy. Wenn man so früher dran dachte, ne, früher war ja, muss man sagen, die haben ja einen Trend verschlafen. Früher hatte man es ja eigentlich geschafft, wenn man ein BlackBerry hatte, ne? Die Manager und alle, die hatten das BlackBerry mit diesem riesen Kalender und alles und das war, wer ein BlackBerry hatte, der, ja, der war schon was, ne? So wie das Apple iPhone jetzt, war ja früher das BlackBerry und dann haben die einen Trend nach dem anderen verschlafen. Jetzt machen sie wieder Handys. Löst das bei euch Käufer aus oder sagen alle, Quatsch, die haben eh keine Chance und verkaufen?
Nee, Nee, genau, deswegen ich auch ein bisschen verwundert. Die sind zumindest bei den ausländischen Werten nicht bei den Top-Werten hervorgestochen, das nicht, aber sie sind halt wieder aufgetaucht. Und ich als nach wie vor BlackBerry-User, ja, ich gebe es zu, ich habe eins, war natürlich dann auch da überrascht und habe nachgeschaut. Genau, es ist natürlich die Ankündigung, dass ein neues Gerät gebaut werden soll, nicht von BlackBerry, sondern von einer anderen Firma. Man hat ja damals die Lizenzen sozusagen für den Bau von den BlackBerry-Geräten eben verkauft und macht da jetzt nur noch die Software, wenn man so will. Aber das gute alte Motto, totgesagte Leben länger, hat zumindest dafür gesorgt, dass die Aktien dann kurzzeitig jetzt in den letzten Tagen nochmal gut angesprungen sind, umgerechnet so von 4 Euro auf 4,30 Euro, 4,50 Euro teilweise. Also denke ich mal, zumindest habe ich es vielleicht auch ein bisschen aus Eigennutz einfach mal mit in die Top 3 mit reingenommen. Bei euch die Hexagon Composite, also sozusagen, jetzt haben wir ja hier den Grundumschlag in der Wasserstoffbranche bald vollendet, durch alle drei Bereiche durchgezogen. Was ist da der Grund? Warum sind die bei euch gesucht?
Weil die sich geäußert haben, was sie mit ihrer quasi Wasserstoffsparte oder Elektrosparte machen. Die machen ja nicht nur jetzt Wasserstoff, die haben ja auch ein bisschen noch anderes, was die Elektromobilität angeht. Und da haben sie jetzt quasi gesagt, okay, die Sparte gliedern wir aus und bringen die separat an die Börse. Und das ist eigentlich ein schlauer Schachzug. Und da haben viele Anleger dann natürlich drauf geguckt, wie das dann aussieht. Die Aktie ist bei uns dann gesucht gewesen, weil auch jeder wissen wollte, wie das genau vonstatten geht. Und dann muss man sagen, das ist eigentlich ein schlauer Schachzug. Ne? Hexagon Composite war ja, fällt noch so mit rein in den Wasserstoffbereich, weil man eben auch mit Nil zusammenarbeitet und eben diese riesen Tanks macht, die für die Elektrolyseure gebraucht werden und noch andere Sachen. Aber somit war Hexagon so ein Unternehmen, was eigentlich profitabel arbeitet, aber eben nur mit Wasserstofffantasie. Und da war natürlich im Unternehmen die Wasserstoffsparte oder das Ganze noch nicht profitabel. Also hat man eigentlich jetzt so einen cleveren Schachzug gemacht. Ne? Man bringt die unprofitable Sparte noch, muss man ja sagen, noch unprofitabel. Das heißt, es sieht ja jetzt so aus, als wenn man die loswerden will. Möchte man ja gar nicht. Man nimmt mehr Geld für die Forschung jetzt ein durch den Börsengang. Und es ist ja so, wenn man das jetzt abspaltet, dann verzeiht der Anleger auch ein bisschen, dass die Sparte noch im Minus ist, weil wir kennen es ja von den anderen Wasserstoffwerten und alles, dass wir hier im aussichtsreichen Bereich sind, wo man aber auch eben noch die schwarzen Zahlen noch nicht so ganz erwartet. Also von daher wird Hexagon Composite das ausgliedern und ich glaube, das ist ein schlauer Schachzug und man sollte sich auf jeden Fall die Ausgliederung auf den Zettel schreiben und vielleicht auch nochmal Hexagon Composite, die haben nämlich danach auch ganz gut zugelegt und du bleibst auch beim Wasserstoff und kommst zu einem der Asbach-Uralt-Pioniere, Ballard Power.
Genau, die Aktien aber auch schon seit einiger Zeit, auch unter den Top 10 der meistgehandelten ausländischen Werte, aber in dieser Woche oft weitere Positionen nach vorn gerückt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir doch momentan ein sehr ambivalentes Nachrichtenfeld haben. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Auf der einen Seite brüllen sozusagen die TD Bank und National Bank of Canada ganz klar für die Aktien. Die einen stufen zum spekulativen Kauf hoch, die anderen outperformen, sehen hier sogar noch im Peer Group, also im Gruppenvergleich, die Aktie als unterbewertet an. Hört. Fand ich sehr interessant. Obwohl, ja, jetzt stimmt, die andere Seite. Ja, aber auf der anderen Seite ja im momentan doch die ein oder andere Kritik hier an die Brennstoffzüge. Da gab es sogar eine Studie vor kurzem, die so ein bisschen gesagt hat, ob die Brennstoffzüge wirklich so effektiv sind, muss ich noch rausstellen, wird man sehen. Also hier gibt es ja doch die ein oder andere, wie gesagt, kritischen Stimmen. Ich bin gespannt, wollte ich halt nur mal zum Besten gegeben. Wie gesagt, unsere Kunden tendenziell eher auf der Kaufseite unterwegs. Bei euch die Alibaba gesucht, auch Zahlen? Mhm.
Nee, Börsengang auch. Aber man muss bei Ballard Power noch nachreichen, okay, wenn man die Bewertung der anderen Unternehmen anguckt, die ja nicht profitabel arbeiten und wie groß der eigentlich, dann ist Ballard Power im Vergleich mit denen, ja, ich will jetzt nicht sagen unterbewertet, aber sagen wir mal so, noch eine der günstigsten Varianten, die man dann im Wasserstoff spielen kann, weil die anderen ja doch schon ein bisschen schwindelerregende Bewertungen erreicht haben. Es geht um Ant Financial und zwar die Tochter von Alibaba, die wird ja auch an die Börse gebracht und die könnten tatsächlich jetzt noch den größten Börsengang überhaupt hinlegen. Alipay ist da drin, also das ist die Tochtergesellschaft von Alibaba und da ist Alipay drin, quasi der Bezahldienstleister Nummer 1 im asiatischen Raum, wo keiner rankommt. Und die sollen jetzt an die Börse gebracht werden. Man munkelt, dass man der Börsengang bis zu 20 Milliarden Dollar locker einbringt, also damit wären wir schon dem größten Börsengang des Jahres und Andere sagen sogar, er könnte bis zu 30 Milliarden US-Dollar einbringen. Und dann hätten wir sogar den größten Börsengang überhaupt, den von Saudi Aramco, leicht überboten. Also müssen wir mal abwarten. Jedenfalls ist das natürlich wieder noch eine weitere Nachricht, die die Alibaba-Aktie antreibt. Die haben ja auch in vergangener Woche oder Anfang der Woche, glaube ich, ihre Zahlen gebracht, die auch sehr, sehr gut waren. Also man sieht, die chinesischen Werte, die kommen jetzt alle wieder und ja, ich glaube, die Leute neben den Tech-Werten aus den USA, ich habe eben gesehen, Tesla, Amazon, Apple, alles wieder vorbörslich schon auf neuen Rekorden. Beyond Meat geht sogar mit 7% 4 durch die Decke. Also von daher alles, das geht weiter in den USA. American Airlines, die Fluglinien auch, fast 8%. Also Paul Rehle schlägt voll durch und die Amerikaner greifen zu wieder, man sieht es an den Zahlen. Also von daher, und dazu gehört auch die chinesischen Werte, wollte ich jetzt dann sagen, weil eben auch die alle ein bisschen unter Druck geraten waren nach der Stänkerei von Trump wegen TikTok und so. Und die haben jetzt auch hier, aber ich glaube, dass das überall vergessen ist und dass der gute Herr Trump vor seiner Wahl oder vor der Wahl überhaupt, man weiß ja nicht, ob er wiedergewählt wird, da jetzt auch nichts mehr machen kann und von daher gehen die chinesischen Aktien gerade genauso durch die Decke. Also es ist ja vergleichbar damit, ob man jetzt eine Alibaba nimmt, ob man die chinesischen Autobauer nimmt, Build Your Dreams, eine NIO oder sonst was, die jetzt mit einem neuen Konzept kommen, wo man das Auto nicht mehr kaufen muss, sondern leasen muss oder sich mit anderen teilen. Ist ja diese neue Strategie, die von einigen jetzt gefahren wird, dass man sagt, man muss das Auto nicht mehr kaufen, weil es viel zu teuer ist, sondern man kann es für kleineres Geld leasen und alles. Also ja, also auch die chinesischen Aktien laufen sehr gut und deswegen gilt auch hier die Devise, nicht unbedingt hinterherrennen, aber wenn sich mal eine günstige Gelegenheit findet, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, so, weil die Aktie mal ein bisschen deutlicher zurückkommt, dann kann man das durchaus ausnutzen. So, das war Come On für heute. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
Ich danke dir, Markus. Quasi in Form eines Live-Tickers der US-Fed auch mal was Neues.
Ja, wir haben immer was Neues, ne? Ich habe hier dann noch für alle, die Beyond Meat im Depot haben, ich gucke hier auf den Ticker gerade durch, E-Commerce-Website, neuartige Wege. Also, ich weiß noch nicht warum, aber er hört sich auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so spannend an. Und dann haben wir hier noch US-Notenbank ändert geldpolitisches Rahmenwerk. Also genauso, wie man es angeläutet hat. Aber ich verstehe nicht, warum die jetzt noch schreiben, zur Überraschung mancher Beobachter. Also, wird alles positiv aufgenommen. US-Märkte im Plus. Wir feiern die Party weiter und gucken mal, ob wir nächste Woche hier in Katerstimmung haben oder, Apple bei 20.000 stehen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke dir auch.
Ciao.